Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind, alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden dann Gott, dem Vater, die Ehre geben. Aus dem Philipperbrief. Eine fantastische Zusammenfassung dessen, was dieser Christus für uns ist, was er überhaupt ist. Der König aller Könige. Er erniedrigte sich selbst. Er verließ die Herrlichkeit, die er bei Gott hatte, um unter den Menschen zu sein. In den letzten Wochen, ihr Lieben, ich nehme mal die ein bisschen mit rein, die vielleicht letzten, vorletzten, vorvorletzten Sonntag nicht da waren, haben wir uns Gedanken zur Identität eines Menschen in Christus gemacht. Das geht, wenn ein Mensch beginnt, an Christus zu glauben, dann ist er in Gottes Augen identifiziert durch Christus und tatsächlich in Gottes Augen identisch mit Christus. So sagt uns die Bibel das. So ein Mensch, der an Christus glaubt, lesen wir im Kolosserbrief, der ist versetzt in sein Reich, versetzt aus dem, was vorher sein Leben ausmachte. Die Bibel nennt es die Finsternis, aus der Finsternis versetzt in sein Reich. Die innere Grundsteuerung, so kann man sich das vorstellen, ist ausgetauscht von einer von Gott weg Gesinnung, die der Mensch natürlicherweise hat. Jeder Mensch, der geboren wird, hat natürlicherweise seit dem Sündenfall eine Grundsteuerung, die ihn von Gott wegzieht. Die wird ausgetauscht mit diesem Glaubensschritt, Herr, ich glaube an dich, in eine Gesinnung, die zu Gott hinzieht. Wir haben uns gemeinsam Gedanken gemacht, dass dann ein Prozess der Heiligung beginnt. Das heißt in Wirklichkeit ein Prozess der Entfaltung, ein Prozess der Klärung. Dinge, die nicht zum Leben führen, müssen weg. Andere Dinge werden ins Leben gerufen, die zum Leben bei Gott führen. Und dieser ganze Prozess in dieser realen Welt ist ein Hineinwachsen in diese gottgewollte Identität. Und völlig zu Recht haben manche angemahnt, ja, aber ich sehe doch mein reales Leben. Wo ist denn da genau die Herrlichkeit Gottes? Das ist richtig. Es gibt eine Zerreißprobe in dieser Identität. Wir erleben reale Unzulänglichkeit in uns, auch die wir an Christus glauben. Wir erleben dieses immer wieder Hineintappen in die Dinge, die nicht zum Leben führen, die wir dann aber immer wieder unserem Herrn bringen dürfen. Der christusgläubige Mensch trotzdem ist befreit ein für alle Mal aus dem Kreislauf von Schuld und Scham. Ein für alle Mal muss er sich nicht mehr in diesen Kreislauf binden und ketten lassen, sondern er ist befreit in den Kreislauf der Gnade. Auch wenn wir immer wieder hineintappen in Dinge, die nicht gut sind vor Gott und die auch für uns nicht gut sind, sind wir uns seiner Gnade sicher und seiner Begnadigung sicher. Wir haben gehört, wir sind schon in diesem Wir, wenn ich sage wir, die Menschen, die an Christus glauben, dann sind wir schon in diesem Leben ausgestattet mit der Herrlichkeit Gottes. Römer 5 lesen wir das. Unfassbar eigentlich. Wir können selber kaum glauben. Wir sind ausgestattet mit der Herrlichkeit Gottes, dem Geist des Vaters, der in Herzen von Menschen wohnt, die sagen, Christus, du sollst mein Herr sein. In zerbrechlichen Gefäßen, das war unser Thema letzten Sonntag. Der Geist Gottes, der in zerbrechliche Gefäße hineingegeben worden ist. Und wir alle wissen, wie zerbrechlich unser Leben ist, wie zerbrechlich auch die großen und guten Dinge sind, die wir so haben in unserem Leben, wie zerbrechlich auch die glaubensvollen Dinge sind, die an einem Tag ganz fantastisch und mächtig da sind und am nächsten Tag durch irgendwelche Umstände ganz stark beeinträchtigt sein können. Das ist eine Wahrheit. Paulus schreibt es den Korinthern so eindrücklich. Wir haben einen Schatz in zerbrechlichen Gefäßen. Das war diese Diskrepanz zwischen dem, was schon jetzt da ist, aber noch nicht vollendet. Das ist diese Zerreißprobe, die durch den Glauben überbrückt werden darf. Und diejenigen, die schon lange Zeit, schon ein paar Tage mit dem Herrn unterwegs sind, die wissen, wie der Glaube diese Brücke immer wieder spannen muss zwischen dem, was wir real erleben und dem, was Gott uns längst gegeben, versprochen und verheißen hat. Und das Beste an dieser ganzen Nachricht, an diesem ganzen Prozedere, sage ich mal, dass Christus den Menschen zu dem Menschen kommt und ihn erlöst in das Reich des Vaters, das Beste ist, dass dieses vollbrachte Erlösungswerk allen Menschen gilt. Um Menschen zu erreichen, die das bisher noch nicht wissen, muss nicht nochmal was getan werden von Gottes Seite aus. Es gilt für alle Menschen. Jeder, der will, allerdings davon macht sich Gott abhängig, jeder, der will, kann diesen Raum des Lebens betreten. Jeder, der will. Ich möchte heute Morgen natürlich ein bisschen ein weihnachtliches Thema anschneiden. Wir haben heute Morgen schon gehört, der Adventskranz zeigt uns, dass wir unaufhaltsam auf Weihnachten zugehen. Und ich finde das eigentlich ganz schön, dass es im Kirchenjahr immer diese 4 Wochen gibt, die einen so richtig innerlich auch auf Weihnachten einstimmen. Bei allem Trubel, bei allem, was nicht schön ist dabei und was man aber vielleicht auch selber steuern könnte, ist es einfach schön, sich darauf einzustellen, auch wenn es schon sehr vertraut und sehr gewohnt ist. Ganz kurz mal zurückgedacht, das Weihnachten im kleinen Bethlehem, was so ganz anders war als das Weihnachten, was wir so feiern, ganz anders. Der Heilsplan Gottes, und es gibt einen fantastischen Plan, schon vor Erschaffung der Welt, lesen wir im Epheserbrief, dieser Heilsplan berührt ganz buchstäblich die Erde. Bis dahin war Gott der Gott im alten Bund, den niemand sah, außer Elia, sagten die alten Propheten. Außer Elia hat niemand Gott gesehen. Und auch Elia hat Gott nicht wirklich gesehen, sondern er hat ihn gespürt in diesem leisen, sanften Säuseln, was an ihm vorüberging. Bis dahin das größte Wunder in der Geschichte der Menschheit, die Geburt Jesu Christi in Bethlehem. Aus dem Rückblick sagen wir das, bis dahin das größte Wunder. Denn wenn wir uns da mal reinversetzen, in dem kleinen, winzigen Israel, Bethlehem, nah bei Jerusalem, kriegten so ein paar Leute mit, die Hirten auf jeden Fall auf dem Feld. Und das verbreitete sich in Windeseile, aber noch nicht in die Welt hinaus. Aber im Nachhinein können wir sagen, das ist das größte Wunder in der Geschichte der Menschheit, dass der Gott, der diese Welt und die Menschheit schuf, als Mensch auf diese Erde kam. Das hat damit zu tun, dass er will, dieser Gott, dass niemand von seinen Geschöpfen in der ewigen Gottesferne bleibt, sondern dass allen Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit, das heißt zur Erkenntnis Christi kommen, so schreibt es Paulus an seinen Schüler Timotheus. Gott will nicht, dass irgendjemand verloren geht und nicht in der Ewigkeit bei ihm ankommt, sondern er will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und allen Menschen geholfen wird. Dieser Heilsplan. Den meisten von uns ist das so geläufig, dass man denkt, ja, kenne ich, weiß ich. Ich möchte uns heute Morgen ermutigen, dass wir uns das nochmal so richtig durchbuchstabieren, was das eigentlich bedeutet. Sensationell ist dieser Heilsplan, der die Erde berührt, zum Anfassen real geworden im Leben und Sterben und Wiederauferstehen des Jesus von Nazareth. Er zeigte den Menschen das Heil in seiner Zeit auf der Erde und macht es überhaupt erst möglich durch seinen Tod am Kreuz. Konsequent bis zur bitteren Neige, weltbewegend, nicht wegzudrücken, bis heute. Gott sei Dank. Aber war es das mit der Berührung der Erde? Einmal zu Weihnachten nach Bethlehem, bisschen in Israel gelebt, gut 30 Jahre. 3 Jahre dienstaktiv, spektakulär mit Zeichen und Wundern, ganz fantastischen Ereignissen, die die Menschen in Israel und in dem größeren Umfeld da erlebt haben. War es das? Einmal für kurze Zeit aufgetaucht und dann wieder in mystische, himmlische Dimensionen verschwunden, sozusagen wieder abgetaucht? Das ist hoffentlich für uns heute Morgen eine rhetorische Frage. Wenn das so wäre, dann hätten wir die Dynamik Gottes, diese Dynamik unaufhaltsam zu den Menschen hin, aber ganz gewaltig unterschätzt. Dieser Weltbeweger, so können wir ihn nennen, es gibt übrigens ein sehr gutes Buch von dem John Ortberg, was der Weltbeweger heißt, ich finde den Titel super, ganz mal nebenbei in Klammern, auf dem Cover bewegen sich zwei Kontinente aufeinander zu, sodass sie nur noch 2 Zentimeter auseinander sind auf der Karte. Aber ich denke, so dürfen wir die Kraft des Heiligen Geistes, die Kraft von diesem Christus, der in Jesus von Nazareth auf die Erde kam, wirklich einschätzen. Dieser Weltbeweger übergibt seinen Part im göttlichen Heilsplan einer Nachfolgeinstitution. Und auch das ist uns hoffentlich nicht neu. Er übergibt seinen Part, nämlich das Heil zu den Menschen zu bringen, dem, würde ich mal sagen, Verbund, lasst mich das mal so nennen, dem Verbund seiner Nachfolger, seiner Gemeinde nämlich. Auf dem Felsen der Offenbarung Christi, so sagt er seinem Jünger Petrus, wird er seine Gemeinde bauen. Er wird seine Gemeinde bauen. Wir hier in Clausthal-Zellerfeld sind ein Teil davon und viele andere, die mit uns hier unterwegs sind. Er sagt seinen Jüngern, bevor er in den Himmel zurückgeht, er lässt seine Nachfolger nicht als Waisen zurück, sondern er stattet sie aus mit der Kraft des Heiligen Geistes, mit der Kraft, die in Bewegung setzt. Dynamis ist das griechische Wort, was da im Grundtext steht. Das ist Dynamit abgeleitet. Dynamis, die Kraft, die in Bewegung setzt. Seit Pfingsten bis heute, auch hier im Oberharz. Und an seiner Stelle ist Gemeinde, die Christus im Zentrum hat, hier im Oberharz, Botschafter für alle anderen, die die gute Botschaft noch nicht kennen. Botschafter an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Die Dynamik Gottes unaufhaltsam hin zu den Menschen. Ihr Lieben, die hört nicht auf in Ewigkeit, bis er am liebsten alle bei sich in der Ewigkeit versammelt hätte. Er weiß leider, dass nicht alle Menschen sich auf ihn einlassen werden. Denn er hat so viel Achtung vor seinem Geschöpf, dass er jedem Einzelnen seinen freien Willen lässt. Und dieser Wille kann auch ins Verderben steuern. Botschafter an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Dieser berühmte Auftrag. Ihr Lieben, das ist der Herzschlag von Gemeinde. Ohne ihn macht Gemeinde überhaupt keinen Sinn. Ohne ihn könnte ein Plan nie vollendet werden. Und es ist so wichtig, auch wenn diese Grundlagen sicher den meisten von euch geläufig sind, es ist so wichtig, wieder mal neu zu justieren, was ist eigentlich unser Part als Gemeinde? Denn das ist ja leider auch eine Realität, dass so unglaublich viel Kraft im Innensystem draufgeht, mit Dingen, die klargestellt werden müssen, mit Dingen, die sich reiben. Wir sind nun mal extrem verschiedenartig und es ist eine fast spitzbübische Herausforderung von Gott, dass er Menschen so unterschiedlichster Art und Herkunft in einem Verbund hält, denen er sagt, sie mögen doch bitte einer den anderen höher achten als sich selbst. Es geht so unheimlich viel Kraft in diesem Innensystem drauf. Das ist gewusst von Gott, aber nicht der Plan, dass da alle Kraft hingeht. Botschafter an Christi Stadt. Macht Jünger ist das Vermächtnis Jesu am Ende seiner Erdenzeit. Bringt Menschen in Jüngerschaft. Und Jesus denkt wie immer, als König der Welt, denkt er groß, macht Nationen zu Jüngern. Wir dürfen uns einmal mehr fragen, wie wir diesem Auftrag gerecht werden können. Immer wieder sollte sich Gemeinde das fragen. Immer wieder dürfen wir uns das fragen. Wie können wir diesem Auftrag gerecht werden? Wie können wir darin so, in Anführungsstrichen, effektiv sein wie Christus selbst? Ich möchte mal als gute Deutsche, die analytisch denkt und Bedenkenträger ist, ich möchte mal so ein paar Handicaps beleuchten. Also ich fürchte, das Erste, was uns einfällt, ist, in unserer Kultur ist Glaube Privatsache. Da ist es mega peinlich, irgendjemanden ungefragt auf den Glauben anzusprechen. Ich stelle jetzt einfach nur mal so ein paar Sachen in den Raum. Ein anderes Handicap wäre, was für ein Menschenbild haben wir denn? Denken wir, der Mensch, ach du meine Güte, der Mensch, was ist der schon, der Mensch? Und noch gleich gar der Mensch, der Christus noch gar nicht ergriffen hat, was ist der schon? Wenn wir so denken, dann kann der Geist Gottes uns gar nicht auf Menschen zubewegen, weil Gott denkt ganz anders. Für unseren Vater im Himmel ist jeder einzelne Mensch so viel wert wie das Leben seines Sohnes. Denn Christus wäre für einen einzigen Menschen ans Kreuz gegangen, wenn es gegolten hätte, den zu retten in die Ewigkeit. Unser Menschenbild. Da müssen wir mal irgendwann genauer drüber nachdenken. Ein anderes Handicap ist, das haben wir vor einigen Wochen schon mal beguckt, ist das Evangelium meine frohe Botschaft? Hat es mich befreit? Hat die Botschaft von der Erlösung, von der Errettung, von der Wiederherstellung Jesu, hat die mich selbst befreit? Dann kann ich als Befreiter zu Menschen gehen und sagen, du, das ist auch für dich. Willst du das nicht auch? Wenn das aber nicht so ist, dass ich mich unter irgendein anderes neues Joch gezwängt habe, dann sollten wir diese Botschaft, die wieder unter ein neues Joch zwängt, besser nicht verbreiten. So arbeite daran, dass das Evangelium dein Evangelium ist, dass es deine Erlösungsbotschaft ist. Und dann gibt es zwei Kriterien oder ein Kriterium, auf das ich heute ein bisschen näher eingehen möchte. Wir denken ja manchmal, wir sind vielleicht alles in allem zu wenig auf Gott ausgerichtet. Wir haben zu wenig Leidenschaft. Wir kümmern uns hier um unseren eigenen Quark und darüber, dafür reicht die Kraft einfach nicht, sich auch noch nach außen zu richten. Sind wir zu unheilig, denken wir, und deswegen unbrauchbar oder kraftlos? Ja, das mag in manchen Fällen zur ein oder anderen Zeit mal so sein. Vielleicht punktuell. Übrigens, wenn du heute Morgen hier als Gast bist, ja, das ist natürlich jetzt so ein Thema, wo wir dich ganz übel in die Karten gucken lassen. Mit dem, was wir vielleicht so noch für Schwierigkeiten haben, wir, sage ich, diejenigen, die an Christus glauben, aber dann hör dir es einfach trotzdem mal an, wir sind da ganz offen und ganz ehrlich, mit was wir noch unsere Probleme haben, was eigentlich Gott sich von uns wünscht. Dieser Auftrag, die frohe Botschaft von der Versöhnung und Wiederherstellung. Und da möchte ich mal ins Weihnachtsgeschehen zurückkommen. Bevor dieser ganze Heilsplan so richtig zum Anfassen wird auf dieser Erde, steht eine ganz fantastische Aussage. Fürchtet euch nicht. Und diese Aussage kommt zigmal, über 70 Mal, glaube ich, in der Bibel vor, weil das ist total nachvollziehbar, dass überall, wo Gott mächtig eingreift, der Mensch sich fürchtet. Weil das haben wir nicht unter Kontrolle, das ist furchterregend, der mächtige Gott, der dem Menschen begegnet. Fürchtet euch nicht, sagen die Engel den Hirten auf den Hürden, fürchtet euch nicht, denn euch ist heute der Heiland geboren. Damit fängt alles an, fürchtet euch nicht. Und ich möchte diesen Fokus in diese Richtung lenken heute Morgen, nicht auf Menschenbilder eingehen, nicht auf Glaube ist Privatsache, nicht auf ist das Evangelium deine frohe Botschaft, auf dieses sind wir vielleicht etwa zu wenig auf Gott ausgerichtet. Und ich sage euch ehrlich, nach meiner Erfahrung, vielleicht habt ihr andere Erfahrungen gemacht, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass Gemeinde Jesu oder dass wir hier in der großen Gefahr stehen, uns zu wenig auf Gott auszurichten. Ich glaube vielmehr, dass wir in der Gefahr stehen, uns viel zu wenig auf das zutiefst Menschliche auszurichten. Fürchtet euch nicht. Die Methode Gottes, ihr Lieben, Menschen mit seinen Heilsabsichten zu erreichen, war: Christus wird Mensch. Ist auf dieser Erde in der Person Jesus von Nazareth. Es geschieht Inkarnation, so nennt man das in der Fachsprache. Inkarnation, Fleischwerdung. Christus wird Mensch. Am Anfang war das Wort, schreibt der Apostel Johannes in seinem Evangelium, ganz am Anfang, im ersten Kapitel. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Da steht nicht, es stattete einen Besuch ab. Es wohnte. Wohnung nehmen. Hier bin ich, hier bleibe ich. Hier fühle ich mich wohl, hier gestalte ich. Wohnte unter uns. Und wir haben gelesen vorhin im Philipper 2, Textstelle ab Vers 7, er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf die Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Und der Jünger Johannes beschreibt später in seinem ersten Brief aus erster Hand, also bitte einer von den Zwölfen, der in der ganzen Wirkungszeit Jesu an seiner Seite war, das Leben mit ihm geteilt hat. Der Jünger Johannes beschreibt es noch ein bisschen eindrücklicher und das finde ich so besonders, weil man ihm das so glaubt als Augenzeugen. Von allem Anfang an war es da. Wir haben es gehört und mit eigenen Augen gesehen. Wir haben es angeschaut und mit unseren Händen berührt. Das Wort des Lebens. Ja, das Leben ist erschienen, das können wir bezeugen. Dieser Jünger, der so nah an Christus war, der hat den Plan erkannt. Er bezeugt aus eigenem Erleben, dass Christus, der das Leben brachte, war einer zum Anfassen, einer von ihnen. Und das will er bezeugen und das Erlebte mit anderen teilen. Wes das Herz voll ist, übersetzt Luther, des geht der Mund über. Das muss so unglaublich eindrücklich gewesen sein, diese Nähe, diese ganz reale und konkrete Nähe des Herrn, dass er das auf jeden Fall bezeugen und das Erlebte mit anderen teilen will. Nun muss dieser Heilsplan, auch wenn Gott Mensch wird, was wie gesagt tatsächlich das größte Wunder der Menschheitsgeschichte bis dahin war, auf jeden Fall, dieser Heilsplan, der muss doch verstanden werden. Die Botschaft vom Leben muss verstanden werden. Es reicht ja nicht, wenn ein Mensch irgendwo oder ein Mensch, der sich in Menschengestalt irgendwo unter Menschen auftaucht und ein gewisses Umfeld beeinflusst, aber nicht darüber hinaus. Gott selbst scheut dabei keine Kosten und Mühen, um seine Botschaft vom Leben verständlich zu machen. Mal ganz kurz in Klammern, deshalb sagt man, die Bibel ist auf Menschen gerichtet, anthropomorph. Das geschriebene Wort ist so geschrieben, dass Menschen es verstehen können. Und das Phänomen ist, dass Menschen aller Kulturen und aller Zeiten sie verstehen können. Anthropomorphes geschriebenes Wort. Die Botschaft vom Leben muss verstanden werden, deshalb scheut Gott nicht, davor zurück, seinen Sohn Mensch werden zu lassen. Die Inkarnation sozusagen, diese Fleischwerdung, um das mal in diesem bisschen gespreizten Wort auszudrücken, ist die Übersetzungsmethode. In Person sozusagen. Jesus ist Gott in Person. Er sagt seinen Jüngern im Laufe dieser 3 Jahre, schaut auf mich, guckt, was ich bin und tue, dann seht ihr den Vater. Eine inkarnierte Übersetzungsmethode sozusagen. Damit Gott sich den Menschen verständlich macht und glaubhaft ist. Das ist übrigens nicht uns eingefallen. Er erniedrigte sich selbst, haben wir gelesen im Philipperbrief. Und er sagt später, niemand kann mir mein Leben nehmen, ich gebe es für die Menschen. Also eine volle Willensentscheidung des Sohnes. So, jetzt zu uns und die Gemeinde Jesu. Als beauftragte Übersetzerin des Evangeliums, hat denn die Gemeinde Jesu auch den Mut, den Menschen gleich zu sein, zum Anhören, zum Betrachten, zum Anfassen? Also gleich, bitte versteht es nicht falsch, nicht im Sinne von, ich kippe wieder in meine Grundsteuerung zurück, die ich hatte, bevor ich an Jesus geglaubt habe, das ist damit überhaupt nicht gemeint. Sondern der erlöste Mensch hat den Heiligen Geist in sich, so sagt uns die Bibel, das ein Siegel auf seinem Leben. Der geht nicht zurück in das, was ihn von Gott weggesteuert hat, sondern gleich sein heißt, einer von ihnen sein. Oder, und das ist jetzt wirklich die Frage an uns, das darf jeder selbst für sich beantworten und wir als Gemeinde müssen das auch beantworten, oder leistet sich die Gemeinde Jesu oder auch die Pfingstgemeinde Clausthal-Zellerfeld, leistet sie es sich als Heilige unter den Menschen zu sein und von dort aus Maßstäbe zu setzen? Sozusagen von oben herab. Das ist eine extrem wichtige Frage, ihr Lieben. Denn wer, so mal als normaler Mensch, möchte denn Leute um sich rum haben,
die ständig alles besser wissen. Da lässt sich doch kein Mensch drauf ein. Christus kam nicht, um ständig alles besser zu wissen, obwohl er alles besser wusste. Wir können uns von seiner Methode, um das mal so platt pragmatisch zu sagen, unglaublich viel abgucken. Die Methode der Gemeinde nämlich muss, wenn die Heilsbotschaft wirklich weitergehen soll, muss wirklich genau dieselbe Methode sein wie die von Christus. Nur so ist der Plan glaubwürdig, nachhaltig. Fürchtet euch nicht, werdet Mensch. Wir dürfen und wir müssen uns herausfordern lassen aus dieser, ich weiß ja nicht, wie viele es von euch betrifft. Ich weiß von mir, dass es mich in früheren Jahren ganz stark betroffen hat, eine Vermeidungsstrategie zu leben. So, ich bin jetzt in Gemeinde, das ist super, da bin ich sicher, das ist wie so eine Burg und da treffe ich auch all die, die genauso auf der sicheren Seite sind. Und ich finde das toll, wenn Menschen da reinkommen in diese Burg, aber da hinzugehen und aus dieser Sicherheit raus oder aus dem, was ja auch friedlich und wirklich erbaulich ist, raus, das war ganz schwer. Das hat mit Furcht und Unsicherheit zu tun. Bei mir jedenfalls, vielleicht bei euch nicht. Ihr seid da ganz anders. Ich jedenfalls kann von mir sagen, ich habe jahrzehntelang eine Vermeidungsstrategie gelebt. Mit den Menschen meines natürlichen Umfeldes möglichst nicht so viel zu tun haben, die könnten mir ja meinen Glauben streitig machen. Fürchtet euch nicht. Wir müssen weg von der Vermeidungsstrategie und uns direkt in die Lebenswelten der Menschen bewegen. Die meisten von euch tun das ja ganz normal, indem ihr nämlich berufstätig seid. In einem Umfeld, in dem ihr mit ganz normalen, natürlichen Menschen zu tun habt, die sicherlich zum großen Teil Christus noch nicht kennen, aber ihr seid mittendrin. Ihr bewegt euch ja da und seid mutig und ganz frei, euch da zu bewegen. Wir dürfen aber noch weitergehen, wir dürfen uns aufmachen, die Lebenswelten dieser Menschen wirklich zu ergründen und sie wirklich kennenzulernen. Vielleicht rede ich ja auch wieder nur von mir und euch betrifft das alles nicht. Dann lasst euch einfach nur mal so erinnern, was ihr sowieso schon tut. Hast du schon mal einen Menschen, von dem du denkst, Mensch, das wäre super, wenn ich dem jetzt meinen Glauben vermitteln könnte? Und du hast dir schon bei einer Begegnung irgendwas zurechtgelegt, was du dem jetzt sagst, damit du den für Christus erreichst? Hast du schon mal darüber nachgedacht, ob du vielleicht erstmal eine ganze Weile diesen Menschen fragst, sag mal, was beschäftigt dich eigentlich? Was sind deine Träume? Was sind deine Nöte? Ich habe da nie drüber nachgedacht, in früheren Jahren. Versuche mich darin zu trainieren, das zu tun. Wir sollten doch eigentlich Spezialisten der Lebenswelten von Menschen sein. Der Mensch, der an Christus glaubt, haben wir gehört, der hat diese übernatürliche Dimension mit dem Heiligen Geist, der in den Herzen wohnt, diese übernatürliche Dimension ja wieder, der ist wiederhergestellt worden und er hat durchaus deutlich mehr Gespür für das, was Menschen eigentlich brauchen und was sie nicht brauchen. Wir dürfen Spezialisten der Lebenswelten von Menschen sein und wir dürfen uns wieder klar machen, Gott sucht Menschen. Der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist, um wiederherzustellen. Es sucht die Menschen und es geht ihm um jeden Einzelnen. Und zwar ganz wichtig auch nochmal für uns zu verstehen, es geht ihm um jeden einzelnen Menschen, um seiner selbst willen, weil er so unendlich kostbar ist. Wir sollten uns immer wieder die Frage stellen, wie muss denn Gemeinde sein, wie müssen wir als Einzelne drauf sein, damit Menschen sich finden lassen? Ohne so von oben herab mit dem Maßregelkatalog zu kommen oder mit dem Finger auf die Dinge zu zeigen, die vor Gott noch nicht in Ordnung sind. Also ihr Lieben, ich denke mich da noch mal so ein bisschen rein, wie das war, als Christus auf der Erde war. Ich wage mal zu behaupten, dass er nicht nur durch sein Charisma überzeugt hat, nicht nur durch Kraftwirkung des Reiches Gottes und durch seine Verkündigung, denn es gibt so die ein oder andere Situation, wo er sich ganz normal unter den Menschen bewegen konnte und das war eigentlich ganz unauffällig. Also seine Mitbewohner in Nazareth, die jagten ihn dann mal eben vor die Stadt, als sie meinten in der Synagoge, da hat er wohl doch den Mund ein bisschen zu voll genommen, als er sagte, dass er der Gesandte, der verheißene Gesandte des Alten Testamentes war. Ich glaube, dass die Menschen sich auch auf ihn einließen, weil er ein Jude unter Juden war. Einer von ihnen, so bezeugt Johannes das ja jedenfalls. Und nochmal die Frage an uns, haben wir das Zeug, den Mumm, den Mut, die Gedanken, das Herz, einer untergleichen zu sein? Fürchtet euch nicht, fürchtet euch nicht. Denn ihr Lieben, jeder Einzelne, der an Christus glaubt, ist doch im Innersten ergriffen von Gott, inspiriert, gelenkt vom Heiligen Geist, ausgekleidet in seinem Innern mit der Kraft Gottes. Das war dieses Bild am Anfang nochmal mit diesen, symbolisiert in diesen kleinen Teelichten, die von innen ausgeleuchtet sind, die zwar zerbrechlich sind und man ihre Risse sieht und ihre Unzulänglichkeit sieht, aber darin leuchtet genau die Kraft Gottes aus diesen Gefäßen. So beschreibt es Paulus ja. Der Schatz in irdenen Gefäßen, der zwar die irdenen Gefäße zerbrechlich sind, aber dadurch die Kraft Gottes aus diesen irdenen Gefäßen herausleuchtet. Jeder Einzelne ist verbunden mit dem Geist Gottes, von innen gesteuert. So haben wir es gesungen heute Morgen, so haben wir es erbeten von Gott. Immer mehr durch seinen Heiligen Geist, von seinem Heiligen Geist durchdrungen. Das ist schon mal die Grundausstattung des Einzelnen. Und dann die Ausstattung vom Verbund, Gemeinde, wenn ich das so sagen darf, sagt uns die Bibel, wir sind zusammen der Leib Christi, nicht nur hier die Pfingstgemeinde in Clausthal, sondern verbunden mit anderen christusgläubigen Gemeinden der Welt, der Leib Christi. Das große Gebilde, was ausgestattet ist mit der Fülle von geistlichen Gaben und dessen Chef, dessen Haupt, so sagt die Bibel, sagt, mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Das ist der Status von christusgläubigen Menschen. Sollten die sich tatsächlich fürchten, sich in die Lebenswelten der Menschen zu bewegen? Zum Anhören, zum Betrachten, zum Anfassen? Ich denke, das ist eine rhetorische Frage. Wir dürfen den Mut haben, denn wir haben die Kraft, die in Bewegung setzt. Übrigens, ich habe mal eine sehr nette Bemerkung gelesen. Einige von euch kennen vielleicht Johannes Reimer, der das Buch geschrieben hat, unter anderem das Buch geschrieben hat, Die Welt umarmen. Ein ganz fantastisches Buch, eine Sicht von Gemeinde, die tatsächlich Lebenswelten durchdringt. Und er sagt, der Heilige Geist ist der beste Freund des gesunden Menschenverstandes. Wir splitten das oft so auf, da bin ich geistlich, da bin ich menschlich. Dieser Spagat ist nicht von Gott, der ist nicht real. Das Menschliche verbindet sich mit dem Göttlichen. Wir sind zugleich menschlich und geistlich. Zugleich. Fürchtet euch nicht, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch, sagt Jesus, und ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Zum Schluss zwei ganz praktische Schwerpunkte. So wie Christus selbst ist also die ganze Gemeinde als Nachfolge, als Tool sozusagen im Heilsplan, bis er sich eines Tages vollendet, für den ganzen Menschen da. Und sie muss sich in die Lebenswelt der Menschen begeben. Die Botschaft muss geteilt werden, wie das so schön heißt bei Facebook. Ja, wer will das teilen? Das heißt, ich nehme das und gebe es weiter. Diese Botschaft muss geteilt werden. Von Gottes Seite aus ist alles geschehen. Er hat alles vollbracht, alles gemacht. Er hat tatsächlich diesen unglaublichen Plan, dass die Menschen, die zu ihm gehören, seinen Plan realisieren hier auf der Erde. Und es gibt darin zwei Linien. Ich habe das vorhin schon kurz angesprochen. Jeder Einzelne ist herausgefordert in seinem Bereich, das heißt in der Lebenswelt seiner Mitmenschen. Und wir als Gemeinde, als Verbund sozusagen, übrigens ganz wichtig für uns hier im Verbund mit den anderen Gemeinden von Stadt und Region, sind wir herausgefordert in der Lebenswelt von Stadt und Region. Nur mal kurz in Klammern. Wir können ja nicht sagen, wir als Pfingstgemeinde hier in Clausthal-Zellerfeld so, wir gucken jetzt mal, was können wir der Stadt Gutes tun. Wir leben in einer fantastischen ökumenischen Gemeinschaft von anderen Gemeinden, die eine andere Glaubensausdruckform und doch Christus auch in ihrem Herzen haben. Und Gott fordert uns heraus in gegenseitigem Respekt miteinander als, also das ist so unser Traum, als eine Kirche, Stadt und Region zum Segen zu sein. Zu diesem Punkt möchte ich kurz was sagen. Es gibt einen ganz konkreten Ansatz. Es steht uns gut, uns als Gemeinde zu fragen, wer sind denn die Menschen im Oberharz eigentlich? Hast du dich das übrigens jemals gefragt? Wer sind die Menschen im Oberharz? Wer sind die Clausthal-Zellerfelder? Wo ist ihr Herzschlag? Wo ist der Herzschlag der Stadt? Wie können wir als Gemeinde Jesu Christi, wie gesagt, im Verbund mit anderen Gemeinden da zum Segen sein? Ich muss doch etwas kennen, um zu wissen, was braucht derjenige? Oder womit tue ich ihm gut? Oder wo kann ich eine Not lindern? Wie kann Gemeinde zum Segen sein? Und wie kann Gemeinde Jesu den Weg zur Versöhnung, zum Wachstum, zum Leben teilen? Das heißt mitgehen. Nicht sagen, pass auf, du gehst jetzt mal da lang und ihr jetzt mal da und hier und dann kommt da schon an irgendwann. Mitgehen. Das heißt, es wird demnächst, wahrscheinlich Anfang des Jahres, dann eine Projektgruppe geben, die sich mit der Stadtgeschichte Clausthal-Zellerfeld auseinandersetzt. Ich finde das wahnsinnig spannend, da mal reinzuspüren. Stadtgeschichte Clausthal-Zellerfeld, genauso kann man das mit Stadtgeschichte Goslar machen. Wir haben einige aus Goslar hier, wo du auch herkommst. Osterode, Braunlage. Stadtgeschichte. Zur zweiten Linie für den Einzelnen möchte ich dich ganz neu ermutigen heute Morgen, dich zu fragen, bin ich bereit, mich auf Personen meines realen Umfeldes einzulassen? Bin ich dazu bereit? Zweckfrei erstmal. Bitte nicht im Hinterkopf ich investiere jetzt mal und hoffentlich lohnt sich's. Und dann, sagen wir mal, so in einem halben Jahr müsste der Mensch sich eigentlich für Jesus entschieden haben. Zweckfrei. In gegenseitigem Respekt. Bin ich bereit, sogar von solchen Menschen zu lernen? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir sind oft Menschen begegnet, von denen ich mir in manchen Verhaltensweisen etliche Scheiben abschneiden konnte. Wo ich gedacht habe, das wäre jetzt eigentlich mein Part gewesen, aber die oder der macht es schon ganz selbstverständlich. Also ich muss ehrlich sagen, ich war völlig überwältigt in der Zeit, in der der Flüchtlingsstrom so vehement hier über uns hereinbrach, will ich mal wertfrei verstehen sagen. Ich war völlig beeindruckt, in was für einer Intensität Menschen da Hilfe geleistet haben. Völlig beeindruckt. Einfach so. Und mal ehrlich, ich glaube nicht, dass jetzt jeder Einzelne von denen war, ja, ich habe Jesus im Herzen und ich glaube und ich bin ja der Menschenfreund. Nein, intuitiv, einfach so. Ich kann lernen von Menschen. Ich kann mein Leben teilen mit denen. Das Wichtigste daran ist, ich muss bereit sein, eine Vertrauensebene zu bauen. Und das kostet auch wieder Zeit, die wahrscheinlich keiner von uns hat. Wir wollen uns Zeiträume nehmen, Zeit, um Vertrauensebene zu bauen. So war das nämlich auch bei Jesus. Er war ein Teil der jüdischen Kultur, Teil einer Gesellschaft. Sitzt am Lagerfeuer mit seinen Jüngern, isst mit denen zusammen. Und Leute, jüdisches Essen ist nicht wie Viertelstunde hier mal von Starbucks irgendwas oder sonst wo. Jüdisches Essen ist eine lange Gemeinschaftszeit. Diese Vertrauensebene ist nämlich die Matrix sozusagen, die Atmosphäre, in der Glaubwürdigkeit und vor allem Nachhaltigkeit entsteht. Ja, und wer Vertrauen schaffen will, um da mal ein bisschen einzuhaken, der muss wissen, durch welches Verhalten ihm das gelingt. Das kann sehr individuell sein. Das ist auf jeden Fall in gegenseitiger Akzeptanz und Respekt so. Das ist aber vor allem in Hinwendung echter Kommunikation. Hör mal, was ist dir eigentlich wichtig? Was sind deine Träume, deine Ängste? Und es kann sein, dass das eine ganze Weile dauert, bis man darüber ins Gespräch kommt, was einem im tiefsten Innern wichtig ist. Wir müssen nämlich verstehen, es gibt ja sehr unterschiedliche Arten von Evangelisation, also von der Verbreitung der guten Botschaft. Das Evangelium aber greift nur in Ausnahmefällen in der Masse. Ein fantastischer Ausnahmefall ist natürlich die Pfingstpredigt des Petrus. Ja, Wamm, in der Kraft des Heiligen Geistes kamen 3000 gezählte Männer, Frauen und Kinder noch dazu, auf einen Schlag zum Glauben. Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Die mussten nicht erst lange an die Hand genommen werden. Das fiel sozusagen vom Himmel. Das kommt vor. Das gibt's auch immer noch. Das heißt nicht, dass wir das gar nicht anstreben dürfen. Durch eine mächtige Offenbarung der Gegenwart Gottes. Aber im Alltag sozusagen oder in der Normalität ist diese Glaubwürdigkeit immer an ein Miteinander geknüpft. Denn unser Auftrag ist nicht, stellt euch mit der Flüstertüte auf den Marktplatz und verkündet das Evangelium nicht in erster Linie und nicht nur, ich will nicht falsch verstanden werden, sondern macht Jünger. Und das ist auf eine Verknüpfung angewiesen, an ein Miteinander. Bevor es ein Mensch zu Gott gibt, gibt es meistens ein Mensch zu Mensch. So jedenfalls hat Jesus es vorgelebt, auch unter seinen 12. Ihr Lieben, Gott ist selbst der Erfinder dieser Beziehungsebenen und dieser beiden Lebensadern. Und wir dürfen zum Schluss so mitnehmen für uns, dass es nichts Wichtigeres gibt im Herzen Gottes und für alle, die zu ihm gehören, als den Menschen. Es gibt für unseren Gott nichts Wichtigeres. Wir stellen uns oft in Anbetungszeiten hin, völlig zu Recht, und sagen, Gott, du bist alles, du bist das Wichtigste, es geht nur um dich. Und umgekehrt kannst du dir vorstellen, Gott aus seiner Sicht sagt, Kind, es geht nur um dich, nur um dich, nur um dich. Alles in meinem Herzen geht nur um dich. Das ist übrigens Ausdruck einer überschwänglichen Liebesbeziehung. Da sagt immer der jeweilige andere, es geht nur um dich. Ich bin manchmal ganz erschüttert, wenn Menschen wahrscheinlich aus Verletzungen oder aus schlechten Erfahrungen heraus oft sagen, das mache ich alles für den Herrn. Das mache ich nicht für Menschen, das mache ich alles für den Herrn. Ich glaube, dass das Gott einen ganz tiefen Schlag versetzt. Weil du kannst Gott keinen größeren Gefallen tun, indem du Menschen dienst, indem du dein Leben mit Menschen teilst, denn das ist das Liebste, was er hat. Tu, was du tust für den Herrn, indem du was für die Menschen tust. Also konkretes Trainingsfeld, jetzt in der Weihnachtszeit, da hat nie keiner Zeit, nee. Weihnachtszeit, nehmen wir die Winterzeit, in der Winterzeit. Sei dir deiner Identität bewusst. Du hast einen Schatz in einem zerbrechlichen Gefäß, zwar aber einen Schatz, den Geist Gottes in dir. Komme nicht von oben herab und öffne in dir diesen Raum, dass du Menschen begegnen kannst. Nutze diese Zeit. Fürchte dich nicht, lass dich auf Menschen und ihre Lebenswelten ein. Fürchte dich nicht. Werde Mensch. Ich möchte noch beten zum Schluss. Seid so gut, steht auf dazu. Vater im Himmel, ich danke dir. Ich danke dir dafür, dass du so ein menschenverliebter Gott bist. Ich danke dir, Herr, dass du nicht nur jeden einzelnen Menschen geschaffen hast, sondern dass du sein ganzes Leben lang darum ringst und wirbst, dass er das, was dir eigentlich schon längst gehört, dir wieder übereignet, Herr. Danke, dass du so ein Gott bist. Und danke, dass deine Liebe reicht für alle Menschen, die jemals auf dieser Erde gelebt haben und noch leben werden. Danke, dass wir nicht Angst haben müssen, dass es nicht für alle reicht. Und Vater, ich möchte aussprechen über jedem Einzelnen hier und über uns als Gemeinde, wir wollen in der Kraft deines Geistes und in deiner Klarheit, ausgerüstet mit deiner Liebe und deiner Wahrheit, in die Lebenswelten der Menschen eintauchen. Wir brauchen dich, Heiliger Geist, dafür, dass die frohe Botschaft geteilt werden kann, dass die Botschaft von der Erlösung, von der Errettung, Wiederherstellung ins ewige Leben so viele Menschen wie möglich hören und wollen in Jesu Namen. Ich segne dich als Einzelnen damit, ich segne uns als Gemeinde damit, dass wir einen neuen, weiten Raum in unserem Herzen haben, der Lebenswelten der Menschen mit Gott in Verbindung bringt. In Jesu Namen. Amen.